Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unsere Sendung heißt heute Ergänzen statt Ausbeuten. Die Sendung besteht aus 4 Teilen. Wir beginnen heute mit Teil 1, die Niedertracht der Geldwirtschaft. Ist doch klar, ergänzen ist besser als ausbeuten, das weiß jedes Kind. Und im Grunde will Kapitalismus doch nichts anderes, sollte darin überhaupt ein Wille herrschen. Die Arbeit soll es bringen, das Geld, das alles voranbringt, zum einen für die Existenz, zum anderen für den gesellschaftlichen Fortschritt. Kapitalismus soll eine Gesellschaft des Fortschritts, des Miteinanders und Ergänzens sein, ein Glücksrad der Win-Win-Beziehungen. Jedem das Seine ergibt den Vorteil für alle, egal was er gibt und egal was er nimmt. So meinen das heute auch noch die Liberalen und die Sozialdemokraten und die Grünen und die Christlich-Sozialen. Denn schon in der Bibel steht geschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben. Wie aber kann das Resultat sein, dass 10% der Bevölkerung 60% des Geldvermögens besitzen? Haben die wirklich so viel mehr gearbeitet, wie sie behaupten? Also 6-mal mehr, 48 Stunden pro Tag? Die, welche sich so gerne als Leistungsträger ansehen? Macht Arbeit wirklich reich und Faulheit wirklich arm? Wie kann es sein, dass mehr als die halbe Welt und gerade die, welche über 60% unserer Existenzgrundlagen, Lebensmittel, Kommunikationsmittel, Unterhaltungsgeräte, Kinderspielzeug usw. erzeugt und liefert, im Elend lebt, während die andere im Überfluss verödet? Ist das alles nur den Entscheidungen einiger von Habgier besessenen Personen geschuldet oder dem perfiden Interesse oder Missgeschick der Staatslenker oder der Dummheit fehlgeleiteter wissenschaftlicher Ratgeber? Oder macht dies die Gierigkeit der Banker und Finanzjongleure? Oder sind das einfach nur konjunkturelle Fehlläufe, die es immer mal wieder gibt und die man in den Griff bekommen muss? Wenn die als Ungerechtigkeit der Geldverhältnisse, also der Geldverteilung, wahrnehmbaren Phänomene des Kapitalismus so subjektiv begründet wären, dann wäre doch eigentlich auch schon klar, was zu tun wäre. Man müsste eine objektive Ordnungsmacht hier gegensetzen, die für Gerechtigkeit sorgt. Man müsste den Staat stark machen, seine Macht für strenge Regularien ausweiten und schon ließe sich ein großes Problem aus der Welt schaffen. Und vielleicht könnte man sogar noch etwas nachlegen mit einer gesunden Sozialmoral, einem am Gemeinwohl orientierten Kapitalismus. Das kann doch nicht so schwer sein, wenn alle am selben Strang ziehen, weil sie doch im selben Boot sitzen. Aber war davon nicht auch schon mal bei Adolf Hitler die Rede? Nicht, dass es diese Charaktermasken des Kapitals nicht wirklich gäbe, die Gierköpfe, Kapitalfetischisten, Herrschsüchtigen und so weiter. Doch was macht ihr Erfolg denn tatsächlich aus? Wodurch ist er wirklich begründet? Nur durch ihr persönliches Durchsetzungsvermögen? Zweifellos gibt es ein ungeheuerliches Anwachsen des Geldes in der Hand der Mächtigen. Und von daher erscheint auch schon die Vermehrung ihres Vermögens selbst das Problem zu sein. Aber wie kann dadurch der Geldkreislauf ins Stocken kommen, Kredite nicht mehr eingelöst werden, die Produktion an Wert verlieren und ganze Länder zum Kaputtsparen gezwungen werden? Sind die Herrschenden zu dumm, ihr Geld so einzusetzen, dass sich der Fortschritt zumindest für sie selbst lohnt? Wäre wirklich alles anders, wenn die Bösen im Gefängnis das Wachstum gestoppt und der ganze Geldverkehr durch einen gerecht verteilenden Staat so ähnlich wie der Straßenverkehr geregelt wäre? Oder sind die Krisen der Finanzwirtschaft nicht selbst schon ein Problem der Reduktion, der Selbstbegrenzung, die der Kapitalismus zwangsläufig nach seinen Expansionsphasen zur Folge hat? Immerhin begreifen schon viele, dass dessen Probleme so subjektiv nicht sein können, dass die derzeitigen Krisen fast unabhängig vom Willen der Menschen verlaufen und dass eben dies schon immer das Problem der Geldverwertung war. Im Leitartikel des Spiegel vom 22.08. ist von einem Monster die Rede, das sich nicht mehr fesseln ließe. Er resümiert, was bislang nur eingefleischte Marxisten äußerten. Zitat: Die Krisen sind keine Fehler des Systems, der Fehler ist das System selbst. Im Jahr 2010 betrug das Volumen der Devisengeschäfte weltweit 955 Billionen Dollar. der Geldwert der real produzierten Güter und Dienstleistungen, also die Summe der BIPs, 63 Billionen Dollar. Die Aufsummierung der Bruttoinlandsprodukte selbst enthält zudem nur die Geldwerte der Jahresbilanzen, also auch der Banken- und Börsengeschäfte. Würde man diese auf ihre monetär dargestellten Sachwerte reduzieren können, so bliebe nur wenig Realität eines geldwerten Sozialprodukts für die Menschen übrig. Manche Ökonomen sprechen von 3-5% maximal. Das Einzige, was immer wieder wachsen kann, ist die Spekulation, die Kredite auf eine visionalisierte Zukunft. Aber selbst diese tendiert eher auf das Niveau der realen Bilanzen, als dass es in Investitionen Vertrauen hat. Aber selbst wenn sich das Kreditsystem der Wertpapiere nochmal einrenken sollte, so werden sich dann doch bald wieder neue Finanzblasen bilden, die immer wieder platzen und das Geld vernichten, das die Menschen durch ihre Arbeit überall und weltweit ständig erneuern müssen, nur damit dieser Unsinn wieder von vorne beginnen kann. Sicher ist also nur, dass es den Menschen mit diesem System insgesamt immer schlechter gehen wird, solange es fortbesteht. Das hat sich ja längst auch schon durch die Unerfüllbarkeit der Millenniumsziele erwiesen, die doch eine so schöne Vorstellung und Legitimation der globalen Kapitalwirtschaft sein sollten. Bis 2015 sollte demnach die Zahl der armen und hungernden Menschen halbiert, die Kindersterblichkeit um 2/3 gesenkt sein und vieles andere mehr. Geld hierfür ist zwar in Bruchteilen der vereinbarten Beträge eingezahlt worden, aber nichts davon hat überhaupt eine nennenswerte Wirkung gehabt. Es hat sich eher gezeigt, dass alles noch schlimmer kam, weil die Rettung des Geldsystems sehr viel wichtiger geworden ist als die Rettung der Menschen, dass das Geld auf den Finanzmärkten in einem Teufelskreis der Geldverwertung verschwindet, weil Geld sich vor allem nur um Geld kümmern kann, um sein System zu retten. Die Millenniumsziele erwiesen sich als die ideologische Blase, welche den Finanzblasen ihren höheren Zweck verleihen sollten. Doch weil ihre Gesellschaften ob der Globalisierung des Kapitals immer weiter zerbrachen und eine verheerende Barbarei von Terror und Krieg zur Folge hatten, haben die Probleme der Menschheit seit der Jahrhundertwende nur noch zugenommen. Die Finanzwirtschaft zerstört als Prinzip das, worauf sie beruht. Der gesellschaftlichen Synergie von Politik, Arbeit und Kultur. Das Prinzip heißt globale Marktwirtschaft. Offensichtlich ist niemand in der Lage, den globalen Kapitalismus auf ein menschenmögliches Maß, was immer dies auch sei, zu bringen. Zumeist wird das Elend, welches er hervorbringt, nur phänomenal als Mangel an einer Verteilungsgerechtigkeit angesehen, die durch politisches Engagement für mehr Gerechtigkeit angegangen werden könne, durch den Appell an die Vernunft eines guten Willens zur kategorischen Gleichbehandlung der Menschen, zur allgemeinen Brüderlichkeit und Solidarität, zur Einigkeit und Recht und Freiheit. Doch dies ist seit dem Bestehen der bürgerlichen Gesellschaft nicht dazu gekommen, die Klassenverhältnisse in schöne Gedanken aufzulösen, weil sie das Wesen der kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse nicht ergreift und auch nicht ändert. Wenn man begriffen hat, dass hier etwas geschieht, was sich objektiv immer gegen die Menschen richtet, sich nahezu unabhängig von ihrem politischen Willen forttreibt, so muss man sich dies erstmal erklärlich machen.
Herr Ober!
Was ist?
Herr Ober!
Was ist?
Herr Ober!
Was ist?
Bitte zahlen!
Aha!
Herr Ober!
Was ist?
Bitte zahlen!
Bin schon da!
Herr Ober!
Was ist?
Bitte zahlen!
Bin schon hier! Was haben Sie gehabt?
Eine Wurst und ein Glas Bier! Herr Ober!
Was ist?
Leide Qualen!
Aha!
Herr Ober!
Warum?
Wegen dem Zahlen!
Sie da!
Womit soll ich zahlen?
Jetzt hast du Kohle, gell?
Oje!
Was heißt das?
Dass mir die Kohle fehlt! Und wo ist die Kohle? Wo ist die Marie? Wo ist die Kohle? Ich vermisse sie! Wo ist die Kohle? Das verfluchte Geld! Wer hat den Mann mit der Kohle abbestellt? Wo ist die Kohle? Wo ist die Marie? Wo ist die Kohle? Ich vermisse sie! Wo ist die Kohle? Das verfluchte Geld! Wer hat den Mann mit der Kohle abbestellt?
Wo ist die Kohle? Wo ist das große Geld? Wo ist die Krebse, Mäuse, Kröten.
Die sind schwer von Möten.
Bist du flach und blank?
Dann hilft dir deine Bank.
Herr Bankmann, Herr Bankmann.
Was wollen Sie bitte sehr?
Mein Konto ist ja schlank, Mann.
Das Dasein, das ist schwer.
Herr Bankmann, Herr Bankmann, kriege ich das Geld?
Nicht in diesem Leben und nicht auf dieser Welt.
Wo ist die Kohle? Wo ist die Marie? Wo ist die Kohle? Ich vermisse sie. Wo ist die Kohle? Das verfluchte Geld. Wer hat den Mann mit der Kohle abbestellt? Wo ist die Kohle? Wo ist das große Geld?
München.
Der Münchner Querfunk für Querdenker,
Querhörer,
Querköpfe,
Querulanten
und andere schräge Vögel.
Lora!
Was steckt hinter dem Finanzmarkt? Der Abwärtstrend der Märkte, die Zunahme der Billiglöhne, die eklatante Minderung der Reallöhne, der Anstieg der Miet- und Energiekosten, der Abbau der Sozialleistungen und anderes mehr zeigen allgemein, ganz offensichtlich wird den Menschen durch die Kapital- und Finanzwirtschaft etwas entzogen, was ihren Lebensstandard mindert, wiewohl die Produktion ihrer Lebensmittel immer einfacher, billiger und effektiver verläuft. Man sollte meinen, dass die Investitionen in Technologie ihnen weltweit das Leben leichter machen könnte, ihnen weniger Arbeit abverlangt und mehr Freizeit und Muße und persönlichen Reichtum überlässt. Doch für den zunehmend immer größer werdenden Teil der Menschheit ist das Gegenteil der Fall. Auch schon hierzulande reicht ihr Lohn, also ihre verfügbare Geldmenge, nicht mal mehr hin, um ihren Lebensstandard zu halten. Seit den 80er Jahren sinkt der Reallohn fast stetig und weltweit erzeugt Hunger und Unterdrückung, Elend, Korruption, Krieg und Terror, kurzum Barbarei. Das Wirtschaften mit Geld, also die Verwirtschaftung des Geldes zu Kapital und dessen Verselbstständigung auf den Finanzmärkten, führt dazu, dass auf der einen Seite immer mehr Geld entsteht, dem andererseits immer weniger die realen Lebensverhältnisse folgen. Die Verhältnisse der Menschen werden immer unsicherer, weil ihre Arbeit ihnen nicht zum Leben reicht oder gekündigt wird, weil Technologie also nicht zu ihrer Entlastung, sondern zu ihrer Ausgrenzung genutzt wird. Wer über Geld verfügt, kann nur dies wollen. Ihre zunehmende Existenzunsicherheit ist seine Versicherung. Das Streben nach immer mehr Geld ist in einer Gesellschaft, die auf Geldverhältnissen beruht, also in einer Dienstleistungsgesellschaft, die einzige Sicherheit, die man in der absoluten Unsicherheit dieser Verhältnisse erreichen kann, Verhältnisse, die als einzige Gewinnmarke das Risiko haben, das man zu überwinden hat, um sich zu erhalten, und zugleich gewinnen kann, was weitaus mehr als dies bringt. Die Pole dieser Gesellschaft liegen zwischen Untergang und Machtbeteiligung. Natürlich ist es nicht das Risiko der Arbeitsmärkte, das Gewinne verschafft. Es ist auch nicht das Wachstum der Wirtschaft, also eigentlich die Verbesserung der Effizienz ihrer Arbeit, welche die Lebensverhältnisse der Menschen entwertet, wie das neuerdings immer öfter behauptet wird, sondern das gerade Gegenteil. die Produktion von Geld, das nicht als Zahlungsmittel auf die Produzenten zurückkommt, sondern als Verwertungsmittel immer mehr Macht über die organischen Verhältnisse sucht. Weil unter solchen Verwertungsbedingungen Geld in der Lage ist, alle natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen seinen Zwecken zu unterwerfen, bestimmt es alle Formen der Gesellschaft und wird so das wesentliche Mittel, ihre Lebensverhältnisse, die Preise ihrer Mieten, ihres Kommunikations- und Energiebedarfs, ihres Lebensbedarfs überhaupt zu bestimmen. Doch diese Preise haben dennoch ihre Grenzen im Wert der real gehandelten Produkte und dieser entsteht nach wie vor durch menschliche, nicht durch automatische oder technische Arbeit, also auch nicht durch den technischen Fortschritt als solchen. Im Gegenteil, je automatischer, das heißt ohne menschlichen Aufwand, die Produktion verläuft, desto wertloser wird menschliche Arbeit. Aber nur dieser Wert zählt im Tauschhandel, weil von Menschen das gekauft wird, was sie an Wert durch ihre Arbeit abbekommen haben. Autos kaufen keine Autos, wusste schon Henry Ford, als gerade mal das Fließband erfunden war. Was diese Arbeit jedoch durch hochentwickelte Produktionsmittel in einer wachsenden Produktmenge abwirft, ist Mehrwert. Der Wert der real gehandelten lebensnotwendigen Güter geht derweil in die Knie, während der Mehrwert wächst und auch wachsen muss, um den Wert des eingesetzten Kapitals zu erhalten, das Risiko des Kapitaleinsatzes auszugleichen und in neue Technologie zu investieren, um auf dem Markt fortzubestehen. Doch das eigentliche Wertwachstum des Geldes, also das Mehr an Geld, ist nicht dieses. Es beruht auf dem Teil des Mehrprodukts, der nicht als Investition und Lohn der Reproduktion von Mensch und Produktivität dient, also der Teil, der den Menschen durch Mehrarbeit entzogen wird, deren Produkte ihnen unerreichbar bleiben. Aber wo landen dann diese Produkte, die den Menschen entzogen sind? Zunächst kreisen diese als Warenkapital auf den Weltmärkten, um die zugleich gehandelten Geldwerte und Aufschatzungen zu decken, um also ein Äquivalent der Währung, der Kredite und Devisengeschäfte zu sein. Sie sind in dieser Form zwar entzogene, lebendige Arbeit der Menschen, aber als diese noch sachlich existent, wenn auch nicht für die Menschen, sondern für die Geldbesitzer. Weil sie auf diese nicht zurückkommen können, ohne dass die Geldwerte und also das Kapital dadurch entwertet würde, schwitzen sie einen eigenen Geldwert aus, den Handelswert von Wertpapieren, also den Wert, den ein überdurchschnittliches Risiko erbringen kann, wenn sich die Spekulationen hierein erfüllen. Im Unterschied zu Krediten, die durch existenzielle Sicherheiten, zum Beispiel sicherer Arbeitsplatz, Grundstück, Immobilien usw. verbürgt sind, handelt es sich bei dieser Art Kreditierung um eine an und für sich unverbürgte Zukunft. Der Spekulationswert, also der Kurs der Wertpapiere, geht daher weit über den Betriebswert der Aktiengesellschaften, Staaten usw. hinaus und stellt sich wie jeder Wert im Ein- und Verkaufspreis der Aktien, der Wertpapiere oder Anleihen dar, also das Maß ihrer Angebote, der Zahl ihrer Ausgaben und den Nachfragen, also dem Glaubenspotenzial, das sie für zukünftige Verwertungen haben. Es ist das Maß, in welchem sich die einzelnen Verwertungslagen von Unternehmen verbessern könnten. Dieser Spekulationswert begründet sich aus der Verwertbarkeit des Geldüberschusses, das der Warenhandel in Zukunft erbringen kann, der in der Gegenwart zur Wertminderung des Geldes führen würde. Es ist im Grunde eine Wette, bei der man auf zukünftigen Wertverlust ebenso setzen kann wie auf Wertwachstum. Diese Kreditwirtschaft, wie man den Handel mit Wertpapieren auch verstehen kann, kehrt damit das Wertverhältnis der Produktivität um. Sie bewertet sich nicht aus realen Gütern, die aus einer effizienten, also wirtschaftlichen Produktion entstanden sind, sondern aus Prognosen auf die Zukunft der Verwertungslagen auf der Welt. Aktien und Wertpapiere setzen nicht auf ein vergangenes Wachstum des Geldwerts, der durch Zinsen weitergegeben wird, sondern auf zukünftiges, das aus reinem Risiko besteht und weitaus größer sein kann. Je mehr eine Branche hierfür Vorstellungen liefert, desto wertvoller ist sie für den Kreditgeber, weil er an ihren künftigen Profiten entweder durch Gewinnausschüttungen oder dem anwachsenden Kurswert beteiligt sein wird. Die Aktienkurse bewegen sich hauptsächlich um diese Prognosen zur Zukunft von Betrieben und Staaten. Sie haben zwar als Basis die Bilanz der Aktienunternehmen, verwerten sich aber praktisch nur durch die Gewinnerwartung, die man in sie setzen kann. Nicht die reale Bilanz ist es, nicht der momentane Ertrag, worum auf den Börsen gewettet wird, sondern ihr Zukunftswert. Der Aktienkurs steht und fällt mit ihm. Da kann der Betriebswert so groß oder klein sein, wie er will. Die Wetten um diesen Wert binden damit das unverbrauchte Kapital, das noch in fiktiver Anwendung bestimmt ist, das fiktive Kapital. Und allein dies ist schon ein Gewinn, verhütet das immerhin schon seinen Wertverlust. Doch die Wetten um zukünftige Realisierungschancen sind ein Tanz auf dem Hochseil der Kapitalverwertung. Wer dort abstürzt, fällt tief, weil es nicht um einen klar bemessbaren Geldbetrag geht, sondern um den Geldentzug, den der damit einhergehende Vertrauensverlust zur Folge hat. Und es stürzen dort nicht nur die Aktionäre, sondern auch die Betriebe und Länder, die kein Wachstum ihrer Verwertung mehr zu erwarten haben. Durch die Globalisierung des Finanzkapitals, also durch den Durchsatz des Weltkapitals gegen die beschränkten Örtlichkeiten seiner Einsetzbarkeit, wurde ein absurder Ausgleich von Gegenwart und Zukunft, von Realität und Fiktion errichtet, der auch zukünftige Generationen schon voll belastet. So bietet die Gegenwart keinen vollständigen Angriffspunkt mehr, die Realwirtschaft keine stringente Notwendigkeit für ein bestimmtes Handeln. Fatal an der ganzen Geschichte ist, dass die Menschen in ihrem Widerstand gegen die Ausbeutung ihres Lebens von ihrer eigenen Zukunft bedroht werden, dass sie im Grunde vollständig gegen sich selbst gestellt wurden. Widerstand erscheint nun zwecklos, weil er den materiellen Verfall ihrer realen Lebensbedingungen, ihres Gemeinwesens und ihrer Arbeitsstätte nur beschleunigt, weil deren Niedergang immer zugleich auch einer potenziellen Neuverwertung auf erweiterter Stufenleiter Platz machen kann. Nicht reale Lebensverhältnisse zählen, sondern der Sprung in eine Zukunft, für welche wenigstens das Geld investiert werden kann, das man auf der Kante der Fiktionen hat und das zu zerrinnen droht. Ganze Stadtviertel gehen den Menschen in ihrer Urbanität verloren, weil die Märkte der Zukunft erst erzeugt werden müssen, um den Fiktionen Erträge zu bringen. Wie Kriegstrümmer bieten verrottete Stadtteile immerhin wieder Grundlagen für neu angepasste Märkte und Arbeitsstätten, für viele kleine Wirtschaftswunder, wie man eben glaubt. Weil die Realwirtschaft für die Finanzwirtschaft weltweit frei disponibel und durch einen beträchtlichen Anteil durch Spekulationen kompensiert ist, werden Lohnforderungen immer öfter mit wachsender Arbeitslosigkeit beantwortet, ihre Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverbilligung durch Arbeitszeitfirmen, ihre Sozialfürsorge wird durch die wachsende Staatsverschuldung reduziert und so weiter. Der Kapitalismus hat sich zu einem Verschuldungssystem entwickelt, zu einem Feudalismus des Kapitals, zu einem Feudalkapitalismus.
Mich fängt an zum Ressen, ich muss was ähnlich messen, es ist fürchterlich. Aha, hopp, hopp, hopp oder drauf. Hopp, hopp. Es fehlt da jeder irgendwas, weil man nicht nur verlieren kann. Es kommt da jeder an die Reihe, der eine nie, der andere je. Es fehlt da jeder irgendwas, solange.
Das Platzen der Fiktionen. Heute von einer Feudalmacht zu sprechen, erscheint absurd. Aber was sonst ist die Verfügung über Menschen als Bürgen für die Verschuldungen eines Staates, in den sie schon als Schuldner hineingeboren wurden, immerhin zu einem Betrag, der schon als Existenzgrundlage gereichen würde und also im Vorhinein schon verloren ist? Feudalismus ist ein Verhältnis von einem höheren Stand, dem der niedere Stand schuldpflichtig ist, und also das Verhalten einer höher bestimmten Pflicht, die ihre Legitimation aus dem Jenseits bezieht. Hier sind es die Staatsverschuldungen und ihre Folgen, die Sparpakete und der Euro-Stabilitätsmechanismus. Eigentlich wären diese Schulden nur mit erneuter Wertschöpfung durch Arbeit zu begleichen, doch da sind die Grenzen erreicht. Schließlich sind diese Schulden ja aus vergangener und nicht realisierbarer Wertschöpfung entstanden, stellen sich als unbezahlbare Kosten dar, welche die allgemeinen Investitionen hierfür mit sich bringen, die Anlagen, die hierfür vom Gemeinwesen eingerichtet und finanziert werden mussten, die Straßen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime, Feuerwehren, Schwimmbäder und so weiter. Und wenn der Wert sich also nicht mehr aus Mehrarbeit auspressen lässt, so muss er jetzt im Notbehelf aus dem bestehenden Lebensstandard zurückgewonnen werden, durch Steuergelder, die aus ihm abgezogen werden. Doch wenn man sowieso stets gern an die Zukunft glaubt, wozu muss das dann eigentlich sein? Kann man nicht warten, bis wieder bessere Zeiten kommen? Nein, genau das geht nicht, weil der Wert sich nicht einfach als Wert erhalten kann, schon gar nicht, wenn er sich an zukünftiger Wertschöpfung relativieren muss. Wert entsteht immer nur durch menschliche Arbeit und bemisst seinen Preis an den vorhandenen Arbeitsprodukten auf dem Markt. Zunächst war ja auch das fiktive Kapital zweifellos etwas wert, denn es war auch durch Produktion entstanden. Doch indem es auf den Finanzmärkten an die Sphärenklänge näherer oder auch fernerer Zukunft vertickt wurde, hat es sich in ungeahnte Relationen verstrickt, die ihre Substanzen nicht mehr aus bloßer Luft- und Scheinhändeleien ziehen können. Die Finanzblasen sind zwar in diesem Äther immer das Pendant zur Host, die mal die Wirtschaft beleben kann, wenn die Kreditierungen aus den Fiktionen in der Produktion wieder mal sehr erfolgreich waren. Doch diesem Auf und Ab der Konjunktur liegt ein tieferes Problem zugrunde, welches das Geld selbst betrifft, das hier nur in Blähungen bewegt wird. Auch das fiktive Kapital, das sich durch Kredite erneuern und damit zu verwerten sucht, verliert an Wert, wenn sein Wertbestand schwindet, wenn also die wahren Werte, durch die es immer wieder erneuert werden muss, nicht mehr entstehen, das Gesamtvolumen des Werts also geringer wird. In seinem Bestand verliert es schon an Wert, wenn es irgendwo in der Welt der realen Wirtschaft die Wertproduktion in der Verwertungsrate sinkt, und das ist die Mehrwertrate. Sinkt die Mehrwertrate und verliert hierdurch das zirkulierende Geld an Deckung, so würde sich der Wertschwund als Inflation von Währungen darstellen, wenn ihm nicht durch neue Kapitalanwendungen auf dem Finanzmarkt entgegengetreten werden kann. Um die Geldwerte also zu halten, müssen die Banken immer wieder frisches Geld durch ihre Kredite einziehen, indem sie altes Geld als Darlehen in die Lebenswelten der Menschen einbringen. Die Hypothekenkrise in den USA hat sehr plastisch gezeigt, was dann geschieht, wenn die Produktion nicht mehr mitkommt und die Löhne zugleich schwinden. Billig vergebene Hypotheken werden durch Billiglohn uneintreibbar, also im Konkurs der Schuldner zerstört und der Besitz von unzählig vielen Schuldnern aus dem Wertkreislauf entzogen. Die Häuser sind dann schlicht auch nichts mehr wert, unverkäuflich. Ganze Wohnviertel veröden und deren ganze Wirtschaft geht dabei zugrunde. Es zeigt sich daran, dass Wert eine höchst variable Größe ist, die von einem Moment zum anderen Riesensprünge machen kann. Heute kann ein Haus oder eine Maschine oder ein Auto noch viel Wert darstellen und schon in kurzer Zeit fast nichts mehr wert sein, wenn es sich nicht mehr veräußern lässt. Sei es, weil eine Maschine oder ein Auto technologisch oder von der Mode her überholt ist, sei es, weil Überangebote seinen Verkaufspreis senken. Es steht in dieser Logik der Marktwerte, durch welche die Arbeitsprodukte ausschließlich gesellschaftlich existieren und ihrem Abgang in die Privatsphären der Käufer harren, dass Geld allein die Preise nicht halten kann, weil sein Wert sich mit der Zeit immer und zwangsläufig wieder reduziert. So ist denn alles, was entsteht, wert, dass es zugrunde geht. So hat Goethe den Teufel sprechen lassen. Es ist die tiefste Wahrheit der Märkte überhaupt. Für sie ist alles nur in seinem Wertsein gegenwärtig und dieses geht beständig durch neue Waren ein und durch verkaufte Ware aus. Nur an diesem Hinein und Hinaus bemisst sich der Geldwert als Maß der Werte und wird zum Maßstab der Preise, weil jede Ware nur im Geld ihren Preisstempel erfahren kann. Bleibt sie zu lange auf dem Markt, so verliert sich auch ihr Wert, sie wird tendenziell unverkäuflich. Durch die politische Macht, die sich das Geld erwirbt, wo es festgehalten wird, hat sich diese schlichte ökonomische Wahrheit umgekehrt in ein politisches Verhalten des Geldes, das zu einem allgemeinen Medium des Besitzes, des allgemeinen Privatbesitzes geworden ist. Diese politische Form ist gegen ihre ökonomische Wirklichkeit eine pure Abstraktion, welche das ganze Problem des Kapitalismus zur Folge hat, weil es alle Beziehungen darin bestimmt. Abstraktionen gibt es nicht wirklich, sie bestehen nur im Konkreten und betreiben dort ein Prinzip, das ihnen die Wirklichkeit unterwirft, darin wie eine völlig unwirkliche Kraft von ungeheuerlicher Wirkung sich fortbestimmt. Zum Werterhalt muss immer mehr produziert werden und das Kapital muss überall nach Wertwachstum streben, nur um seinen Wert nicht zu verlieren, um die Geldwerte zu sichern und die Kredite finanzierbar zu halten. Die Krisen der Finanzmärkte sind nur deshalb systemische Krisen, weil sie die Kredite in der systematischen Folge ihrer Deckungsverhältnisse zusammenbrechen lassen, denn sie bedrohen die Funktionalität des Geldes überhaupt. Und deshalb bemüht sich die Politik wider alle Vernunft, krampfhaft durch nicht enden wollende Einzahlungen und Bürgschaften um die Erhaltung eines Systems, dessen Fiktionen an jeder Ecke am Platzen sind.
Thank you.
Die Kehrseite der Ausbeutung ist Selbstzerstörung. Kehren wir noch einmal zu unserer anfänglichen Überlegung zurück, zu der Frage, wie es möglich ist, dass eine Gesellschaftsform, die doch zweifellos einen gewaltigen Fortschritt in die Geschichte der Menschheit dadurch gebracht hatte, dass sie Technologie entwickelt und die Mühsal der Arbeit erheblich reduziert hatte, dass eine solche Gesellschaft dahin kommt, dass die Verhältnisse der Menschen immer aufwendiger, ihre Macht immer rücksichtsloser, ihr Lebenszusammenhang immer barbarischer wird. Wie kann es sein, dass sie keine Muße für sich gewinnen konnten, sondern vielmehr sich in einem immer hektischeren Leben verbrauchen, dass ihre Arbeitszeit nicht reduziert, sondern der Zeitdruck der Produktion verschärft wurde, dass ihr Lebensstandard nicht in einer entsprechenden Relation zu ihrem Vermögen wächst, sondern dass im Gegenteil die armen Menschen und Länder nach kurzen Aufschwungphasen immer ärmer, die Reichen immer reicher werden und dass nicht Friede entsteht, weil alle durch verbesserte Produktion genug zum Leben hätten, sondern Kriege ohne Ende das Zusammenleben der Menschen auf dem Globus bedrohen. Warum kann die Vernunft, die doch zweifelsfrei in den organischen Fortschritten dieser Geschichte des Kapitalismus steckt, sich nicht auch als Fortschritt für die Menschheit verwirklichen? Warum kann die Ausbeutung der Menschen und der Natur insgesamt nicht geringer werden? Warum nimmt sie stattdessen noch zu? Was ist der Knackpunkt dieser Geschichte? Wo steckt der Kern des Problems, der sich dem Willen der Menschen entzieht? Die jahrhundertealte Auskunft darüber, dass die Geschichte irgendwann zu einem guten Resultat kommen wird, lässt sich nicht mehr halten und die Zeit wird immer knapper. Wir hatten ja schon gesehen, dass der Mehrwert, der im Kapitalismus erzeugt wird, die Macht des Kapitals befördert und den Menschen unbezahlte Arbeit entzieht. Im Unterschied zur gewöhnlichen Auffassung, dass die Gewinnsucht die Menschen und damit das System beherrschen würde, hat Karl Marx die Auffassung vertreten, dass dies kein subjektives Problem der Menschen ist, sondern dass sich in deren Subjektivität vor allem ein objektives Problem darstellt und durchsetzt. Wir haben es schon vermerkt, die Produktion von Mehrwert hat ihre Notwendigkeit im Selbsterhalt des Kapitals. Es verliert an Wert und tendiert zum Verlust seiner gesellschaftlichen Funktion, wenn das Kapital nicht die Menschen dazu treibt, immer mehr Wert zu erzeugen, einen Wert, den es ihnen entzieht, nur um selbst für sich zu überleben. Der Kern des Problems beruht also auf dem Gegensatz von Kapital und Arbeit oder genauer auf der Reproduktion des Kapitals und der Reproduktion der Menschen, die seinem Interesse in dem Maß unterworfen sind, wie mit der Reproduktion des Kapitals die Produktion einer abstrakten politischen Macht gegen sie erwächst, die über sie bestimmt, nur weil sie ihrer Natur, ihrem Leben und ihrem Stoffwechsel folgen. Im Geld, das Kapital und Arbeit vermittelt, erscheint dies aufgelöst. Geld erhält der Mensch für seine Arbeit und Geld erhält das angewandte Kapital für seine Produkte. Doch Geld ist das gesellschaftliche Faustpfand aller Existenz auf den wahren Märkten, wo Arbeitskraft ebenso gekauft wird wie die Produktionsmittel zu ihrer Anwendung. Die Arbeitskraft ist ihm unterworfen, weil sie sich nur durch das Kapital reproduzieren kann. Das Kapital jedoch reproduziert nicht nur sich selbst, sondern zugleich seine gesellschaftliche Macht. Durch sein Geldvermögen potenziert sich diese, weil durch seine monetäre Macht über die gesellschaftliche Reproduktion überhaupt verfügt wird. Daher bestimmt das Kapital mit der Anwendung seines Geldes, dass es für seine privaten Zwecke, nämlich der optimalen Verwertung seiner Vorschüsse einsetzt, über die allgemeinen Lebensverhältnisse überhaupt. Es verwertet das Mehrprodukt und seine Form, den Mehrwert und damit den Fortgang der Gesellschaft im Allgemeinen, während die Menschen ihm nur als einzelne Existenzen gegenüberstehen, die von der Arbeit abhängig sind, welche das Kapital bietet, sei es in den Betrieben oder als selbstständige Produktanbieter oder Zulieferer und Kreditnehmer. Geld erscheint auf den ersten Blick als reines Zahlungsmittel nur, weil auf dem Markt alles durch Geld getauscht wird. Aber wenn es bloß das Mittel des Ausgleichs wäre, wenn die Bedürfnisse der Menschen und die angebotenen Produkte darin Ausgleich finden könnten, wenn alles eins zu eins existent wäre, dann wäre Geld unnötig. Man könnte ebenso gut Naturalien tauschen oder Verträge schließen und sich damit auch gegenseitig ergänzen. Jeder Mensch wäre durch den anderen bereichert und nicht des anderen Wolf, wie das die Konservativen verstehen. Doch die Menschen existieren nicht als Ansammlung von Individuen, sondern in einem allgemeinen Ergänzungsverhältnis, in welchem sie ihre Synergie auch durch große Projekte umsetzen, Technologie und Kultur bilden, ohne die das Leben äußerst unbequem und fad wäre. Mit einer hochentwickelten Produktivität entstehen eben nicht nur Mittel für den Selbsterhalt, sondern immer auch mehr Produkte, durch welche die Gesellschaft vorankommt, sich Überschüsse für knappe Zeiten aufhäufen und für größere Projekte aufschatzen können. Tatsächlich handelt es sich hierbei immer auch um Überproduktionen, die von Vorteil für alle sein könnten, die aber unter den Verwertungsbedingungen des Kapitals vor allem ihren Geldwert bewahren und vermehren müssen, sei es durch die Zirkulation von Luxusgütern oder als Renditen aus Börsengeschäften. Aber auch das extremste Luxusleben kann nicht die Geldmengen ausgeben, die krisenhafte Überproduktion als Warenmenge auf dem Markt darstellt. Durch Marktexpansion oder Exporte oder Kriege und so weiter lässt sich da zwar einiges vernutzen, das dem Kapital auch noch diesen Mehrwert realisiert, insgesamt jedoch stellt er ein Problem dar, das zur Geldentwertung führen würde, wenn es sich nicht als real unveräußerbares Geld auf den Finanzmarkt einsetzen ließe, eben als Material der Spekulation. Gerade weil die Spekulation ein an und für sich unnötiges Geld einsetzt, beherrscht sie die Märkte und bestimmt einen wesentlichen Teil ihrer Preisbildung durch die Verdrängung realer Preise. Kapital, das nur mal hier und da realisierbar ist, wenn das Auf und Ab der Wertschwankungen frisches Geld aus Investitionen einlösbar werden lässt, Kapital, das zum großen Teil nicht mehr als Vorschuss in die Produktion taugt, das lediglich aus der Überproduktion herausgeschwitzt und nur als Finanzmarkt preisbestimmend für Investitionen, Warenwerte und Arbeitskraft ist, hat die Macht über die Weltmärkte übernommen. Gesellschaftlich, also allgemein genommen, türmen sich die Probleme eines solchen Kapitaleinsatzes vor allem in den Lebensverhältnissen der Menschen auf, verteuern ihre Mieten, Energiekosten, Kommunikations- und Verkehrsmittel und lassen ihre Staaten verschulden, für die sie dann letztlich auch noch aufkommen müssen. Karl Marx hatte dieses Verhältnis schon vor 160 Jahren folgendermaßen analysiert. Der Verwertungstrieb des Kapitals verlangt eine Produktion, welche die verschiedenen Bestandteile des Kapitals auch in der Produktform selbst in gegenläufige Beziehungen versetzt. Und hierbei wird das Kapital sich selbst zu einem Problem, an welchem sich seine inneren Schranken auftun. Nicht die Warenmasse als solche, sondern ihre Wertbestandteile erzeugen immer wieder die Krisen, in denen sich das Verwertungsproblem verschärft. Dieses verläuft zwischen dem Kapitalanteil, das zum Erhalt der Menschen und ihren Gemeingütern aufgewendet wird, dem variablen Kapital, und dem Kapital, das zum Selbsterhalt der Kapitalanlage und seiner Wertträger sich aufhäuft. Beides muss sich in der zu verkaufenden Ware verpreisen lassen. Aber während sich zum Erhalt der Arbeitskraft der Lohn in der Ware preislich so darstellt, wie er auch im Warenverkauf bezahlt wird, stellen sich die Preise des Mehrprodukts, also die Profite, als sehr beweglich heraus. Im Verhältnis zur Reproduktion der Arbeitskraft, die als variables Kapital bezeichnet wird, weil sie sich für die Mehrwertbildung variieren lässt und relativ einfach durch den Existenzdruck des Geldes bewegen lässt, stellen sich die Reproduktionsmittel des Kapitals, also Management, Verwaltung, Vertriebsagenturen, Technologie, Intelligenz und Dienstleistungen, als eine zunehmend größere Wertmasse dar, die aber durch sich selbst nicht produktiv sein kann. Man bezeichnet sie daher als konstantes Kapital, das zwar vorgeschossen und erhalten werden muss, das aber schon durch den Warenverkauf konstant ersetzt wird. Diese Wertmasse wird nämlich Stück um Stück in die Ware als Wert übertragen und wird hierfür wertmäßig so vorgeschossen, wie ihr Wert sich nach der Produktion auch wieder durch den Abverkauf der Waren einbringen muss. Ihr Wert muss sich zwischen Einkauf und Verkauf praktisch aufheben. Einzig die menschliche Arbeit, also das variable Kapital, erzeugt den Wert und den Mehrwert, der das Kapital anwachsen lässt, gleich ob sie in Deutschland, USA, Bangladesch oder Kambodscha eingebracht wird. Dieser Mehrwert existiert allein auf dem Warenmarkt. Die kapitalistische Produktion, wo immer sie betrieben wird, bringt Produkte hervor, die dann auf den Warenmärkten vertrieben werden und ihre Rentabilität für das Kapital im Verkauf erweisen müssen. Aber mit dem Wachstum der Wertmasse der Produkte wird die Masse des konstanten Kapitals um ein Vielfaches größer, während die Masse des variablen Kapitals relativ hierzu immer geringer wird. Damit werden auch die Käufer auf Dauer kaum in der Lage sein, die Wertmasse der Waren abzukaufen. Es stellt sich daher immer wieder heraus, dass ein größer werdender Teil der Mehrprodukte unveräußerbar ist, dieser also einen Mehrwert hat, der nur mehr als Geldwert gehandelt wird und in die Finanzmärkte als fiktives Kapital abwandert, also als Kapital, das einer Verwertung in der Zukunft hat und deshalb vor allem nur zur Kreditierung taugt. Durch die Wertverhältnisse des Kreditsystems kehrt sich aber alles um, was der Kapitalismus zeitweise tatsächlich den Menschen gebracht hat. Die Vereinseitigung der Produkte zu reinen Wertgegenständlichkeiten hat aus dem Wachstum der eine Falle für die Menschen entwickelt. Je umfassender die Macht des Gesamtkapitals, desto geringer ist der Wertanteil an menschlicher Arbeit und desto größer der Wertanteil der Reproduktivkräfte des Kapitals in jedem Produkt. Im Fall der Profitrate stellt sich dar, dass der kapitalnotwendige Mehrwert relativ zur Kaufkraft der Menschen abnimmt und die daraus erfolgenden Krisen erst wieder Werte vernichten müssen, um wieder produktiv im Sinne einer Kapitalverwertung funktionieren zu können. In einer pervertierten Form stellt sich dieser Fall der Profitrate auf dem Finanzmarkt als Problem des Geldwertes dar. Er saugt Geld aus der Produktion, spekuliert damit für mögliche Investitionen und vernichtet es, wenn diese keinen Markt mehr finden. Es ist die finale Verwertung aller Lebenssubstanz, die für diesen Irrsinn verbraucht und letztlich vernichtet wird. Das macht die Niedertracht der Finanzmärkte aus, die nichts anderes als die Folge der Verwertungsmacht des Kapitals darstellen. Kapitalismus ist nicht einfach nur eine Klassenherrschaft des Kapitals, er ist ein System des enteigneten Lebens der Menschen überhaupt. Und er hat sich insgesamt auch nur als der Irrsinn verwirklicht, der in seinem Betrieb und Betreiben schon immer war. Ein gigantischer Widerspruch, ein ungeheuerlicher Unsinn, eine wahnsinnige Verschwendung menschlicher Lebenszeit und Kraft und nicht zuletzt auch der Ressourcen der Natur, die auf den Müllhalden des Kapitals zunichte geht.
Was willst, Glück oder Geld? Da gibt's für ihn nur eins, was wirklich zählt. Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Und das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Paula, es ist zwar traurig, aber es ist wahr. Das Einzige, was wirklich zählt auf der Welt für dich, ist Geld. Tweet up, tweet up, tweet.
die Grenzen der Ausbeutung. Wenn die Profitrate die Mehrwertrate nicht mehr verwirklichen kann, wenn also die Ausbeutung der Menschen den Kapitalismus darin beschränkt, dass seine Produkte ihren Geldwert im notwendigen Maß der Verwertung nicht realisieren können, wenn also das Geld selbst entwertet wird, dann entsteht zunächst immer eine Krisenphase des Kapitalismus, mit der die Politik schon seit über 200 Jahren immer wieder zu kämpfen hat. Mit wachsender Produktivität der Arbeit wird der Spielraum zu ihrer Beherrschung immer enger, weil die Produkte immer weniger Wertanteile an lebendiger Arbeit aufzuweisen haben. Von daher werden die Krisen auch immer brutaler, denn sie müssen über die Beschleunigung des Kapitalumsatzes ausgeglichen werden, also durch die Effizienzen der Kapitalbewegungen selbst. Die Märkte müssen schneller geleert, die Naturressourcen schneller verwertet und der Handel beschleunigt werden, um den Kapitalismus in Funktion zu halten. Seit dem 20. Jahrhundert scheinen oft nur noch Kriege dies zu ermöglichen. Der Kampf um die Naturausbeutung ist für die ganze Menschheit lebensbedrohlich geworden. Der Vorgang steht inzwischen allen vor Augen. Wenn Geld nicht mehr entstehen kann, weil die Quellen der Produktion versiegen, weil die Technologie optimiert ist und die Menschen die Produkte ihrer Anwendungen nicht zu dem Wert bekommen, den sie als Produkt menschlicher Arbeit haben, und weil zugleich die Macht des Geldbesitzes als Feudalmacht über Mieten, Energiekosten und Steuern ihre Subsistenz bedroht, dann kollabiert das ganze Finanzsystem. Der Drahtseilakt der Finanzmärkte wird zum öffentlichen Desaster. Je höher das Seil gespannt war, desto tiefer fallen die Akteure. Der Rahmen der Finanzmacht zerbricht und seine Größe zerbröselt im Überlebenskampf zahlloser Einzelexistenzen. Der Kapitalismus, der doch so große Ziele und Zwecke vorgibt, hat sich dahin entwickelt, dass er zunehmend nicht mal mehr in der Lage ist, die Reproduktion der in seiner Form bestimmten Gesellschaften sicherzustellen. Das kann kein politischer Wille mehr ändern und es klingt geradezu lächerlich, wenn deutsche Politiker wie zum Beispiel der deutsche Wirtschaftsminister Erwin Teufel die Ohnmacht der griechischen Politik als Angriff auf sich interpretiert. Es zeigt sich wieder mal überdeutlich und ganz im Gegensatz zur vorherrschenden Ideologie, dass der Kapitalismus auf Dauer nicht in der Lage ist, eine menschliche Gesellschaft zu entwickeln. Ganz im Gegenteil, je umfassender seine Macht, je globaler seine Funktion, desto tiefer stürzt er Menschen ins existenzielle und kulturelle Elend. Vielleicht sind die Menschen jetzt in der Lage, dies zu begreifen. Der Verwertungsprozess, wie er sich jenseits des Willens der Menschen wie von selbst vollzieht, ist dennoch politisch und als politisches Prinzip objektiv. Um ihn auch von seiner subjektiven Seite her behandeln zu können, soll er in der nächsten Sendung als Machtprinzip behandelt werden. Es ist eigentlich ein altes Prinzip der Politik, teile und herrsche, das hier nur weiterentwickelt wurde zum Prinzip zerteile und gewinne. Aus der Umkehrung dieses Prinzips wird dann auch der Weg aus dem Kapitalismus zu eröffnen sein. So, das war's dann wieder für heute. Ihr könnt wie immer diese Sendung auch nochmal auf der Kulturkritik nachhören oder nachlesen oder im Lexikon dort nachschlagen. Bis zum nächsten Mal, also tschüss.